sind immer noch im Thessalonikerbrief. Der Paulus kam damals beauftragt durch den Herrn nach Thessalonich, um dort dieses Wort der Wahrheit zu verkündigen. Und durch dieses Wort der Wahrheit sind damals Menschen zum lebendigen Glauben gekommen. Und das Erstaunliche war, dass dort in dieser Stadt, in Thessalonich, eben in so kurzer Zeit eine so blühende Gemeinde entstanden ist, die Vorbilder geworden sind für die ganze Region dort, für ganz Griechenland. Also über die Grenzen hinaus ist ihr Glaube, ihre Liebe und ihre Hoffnung bekannt geworden. Und er schließt jetzt diesen Thessalonikerbrief mit einem ganz wichtigen Ausblick auf die Zukunft. Und diese Zukunft betrifft uns auch. Und man könnte den Abschnitt überschreiten, entweder oder. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das Wort Gottes sagt, es gibt keine dritte Zwischenstation. Es gibt keine Grauzone. Es gibt nur Licht oder Finsternis. Es gibt Tag oder Nacht. Und je nachdem, ob wir glauben oder nicht glauben. Nein, man muss sagen, ob wir glauben oder uns weigern zu glauben. Das ist das Problem der Menschheit heute, genauso wie damals. Ich lese noch einmal vom Zusammenhang ab Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das war das Zentrum letztes Mal, als ich hier stand. Heute soll es schwerpunktmäßig um die nächsten Verse gehen, 4-11. Ihr aber, Brüder, merkt ihr, entweder oder. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Also nochmal hier zeigt uns das Wort Gottes die Gegensätze auf. Die Gegensätze zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Nacht. Es besteht ein ganz großer Unterschied, ein ganz entscheidender Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Ungläubigen dieser Welt. Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den religiösen Menschen dieser Welt. Ein ganz entscheidender Unterschied. Auf der einen Seite stehen die Söhne des Lichts, und auf der anderen Seite stehen die Söhne der Nacht, der Finsternis. Und Paulus zeigt es ganz nüchtern, ganz klar und ganz eindeutig mit einem Bild. Tag und Nacht. Entweder es ist Tag oder es ist Nacht. Beides zusammen geht nicht, ne? Und was ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht? Hat die einen schlafen, die anderen sind wach. Also ich habe heute Nacht geschlafen und ich habe sogar sehr gut geschlafen heute Nacht, mancher andere nicht. da ist ein anderes Wachen und Schlafen gemeint. Das wissen wir natürlich, ein geistiges Schlafen, ein geistiges Wachen. Aber die einen sind nüchtern und die anderen sind betrunken. Die einen werden gerettet und auf die anderen wartet das Verderben. Das sind die Unterschiede, die das Wort Gottes hier an dieser Stelle ganz deutlich zeigt. Und diese Unterschiede werden immer wieder in der ganzen Schrift gezeigt. Es zeigt die große Kluft zwischen denen, die entrückt werden, und denen, die nicht entrückt werden. Auf die wartet das plötzliche Verderben. Kapitel vorher war die Entrückung. Die einen werden entrückt, aber die anderen nicht. Das ist der Unterschied. Und um diese Unterschiede geht es. Gleichgültig, wie es mir geht auf dieser Erde, gleichgültig, was ich durchleben werde auf dieser Erde, am Ende gibt es einen ganz krassen, radikalen Unterschied, der nie mehr bereinigt werden kann. Das ist die Wahrheit der Schrift, von der der Alex eben sprach. Und genau deshalb stehe ich heute Morgen hier, um das weiterzugeben. Das heißt nicht, dass die Glaubenden, die zum Tag gehören, denen geht's immer wieder gut. Nein, vielleicht genau im Gegenteil. Aber am Ende gibt es diesen entscheidenden Unterschied. Die einen werden entrückt und die anderen werden dem Verderben nicht entgehen. Wie viele Menschen da draußen lachen über so eine Botschaft? Es ist ja nicht meine, oder? Das bin nicht ich, der das sagt, oder? Sondern ich lese nur vor, was da steht, mehr nicht. Und genau das hat Paulus getan. Deshalb war Paulus so viel unterwegs, Tausende von Kilometern unterwegs, deshalb kam er nach Europa, deshalb kam er nach Thessalonik, deshalb kam er nach Athen und Korinth und überall, wo er hin ist, um diese eine Botschaft weiterzugeben. Rettung oder Verdammnis. Genau so beginnt doch die Bibel, oder? Ja, wie beginnt denn die Bibel? Das Erste, was ich nach 36 Jahren gelesen habe, nachdem ich mich lustig gemacht habe über die Bibel, nachdem ich gespottet habe über die Bibel, dann kam der Tag, wo Gott in mein Leben eingegriffen hat, und das Allererste, was ich gelesen habe, war genau das, was ich jetzt lese. Und diese ersten 5 Verse der Bibel sind bereits das ganze Evangelium. Im Anfang schuf Gott und Himmel und Erde. Das ist der Beginn. Er hat begonnen. Nicht der Zufall, nicht die Evolutionstheorie. Er hat begonnen. Im Anfang war wer? Der ewige Gott. Und was hat dieser ewige Gott getan? Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebt über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Zum ersten Mal. Er schuf das Licht und er trennt Licht und Finsternis. Und er sprach, es werde. So hat das auch in deinem Herzen oder meinem Herzen Licht werden lassen. Das heißt, es gibt ein natürliches Licht und eine natürliche Finsternis. Und es gibt ein geistiges Licht und eine geistige Finsternis. Und dieses, was hier real geschieht, dass er sprach, es werde Licht, so gibt es auch ein geistiger Finsternis und Gott spricht, es werde Licht. So steht's im 2. Korintherbrief, ne? Aber ich lese eine Stelle im 1. Johannesbrief. 1. Johannes, Kapitel 5, Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 5. Worin besteht denn die frohe Botschaft, von der der Alex sprach eben? Die Wahrheit, die absolute Wahrheit besteht darin, Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. und in ihm gar keine Finsternis ist. Das ist die Grundwahrheit der Schrift. Gott ist Licht. Und er hat niemals Gemeinschaft mit der Finsternis, das geistig jetzt gemeint. Und deshalb steht weiter, wenn wir sagen, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben, mit diesem heiligen Gott, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich habe eben beim Thessalonikerbrief gesagt, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis. Warum? Weil Gott Licht ist und keine Gemeinschaft mit der Finsternis hat. Und seit Anfang an, wo Adam und Eva gesündigt hatten, ab diesem Moment gab es Finsternis. Im Garten Eden gab es zuerst keine Sünde. Denn alles war vollkommen, Gott hat alles wunderbar und herrlich gemacht und der Mensch hatte die Möglichkeit nicht zu sündigen. Deshalb hatte er Gemeinschaft mit Gott. Aber in der ganzen Bibel finden wir dann anschließend genau dieses Bild. Licht und Finsternis. Geistliches Licht und geistliche Finsternis. Und um das Wesen Gottes, um das Wirken Gottes zu beschreiben, benutzt er immer wieder das Bild des Lichtes. Und wenn wir von der Finsternis lesen, merken wir, das ist das Wirken der Finsternis. Nimm eine einzige Stelle noch, Sprüche 4, Vers 18. Licht und Finsternis sind Symbole für das Gute und für das Böse. In Sprüche 4, Vers 18 heißt es nämlich, aber der Pfad des Gerechten, der Gerechte ist ein Erlöser, einer, der im Licht wandelt, einer, der Licht selber ist, aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Ein geistiges Prinzip. Es geht aber weiter, der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Sie merken gar nicht, dass sie in der Finsternis wandeln. Sie merken gar nicht, wo sie fallen. Es ist natürlich die Wahrheit, dass es so vielen Menschen, die ohne Gott leben, hervorragend geht. Stimmt's? Die haben scheinbar alles. Denen geht's wirklich wunderbar. Aber es gibt einen Endpunkt für ihren Weg und einen Endpunkt für unseren Weg. Das Prinzip ist, der dreimal heilige Gott hat niemals Gemeinschaft mit der Finsternis, mit dem Bösen. Deshalb hat er keine Gemeinschaft mit den ungläubigen Menschen. Und das hat irgendwann in der Zukunft eine Auswirkung. Spätestens an dem Tag, wo wir sterben werden auf dieser Erde. Deshalb erinnert Paulus die Gläubigen in Thessalonich an so ein wichtiges Prinzip. Guck mal, dein Lebenswandel zeigt, wo du stehst. Die einen wandeln so und die anderen so. Und da besteht ein Unterschied da drin. Ein ganz klarer, eindeutiger Unterschied. Und es steht nicht nur im Thessalonikerbrief, das lesen wir immer wieder. Das heißt nicht, und das haben wir heute Morgen auch schon gehört, dass einer, der ein Sohn des Tages ist, ein Sohn des Lichtes ist, nicht sündigt. Das will ich hier niemals formulieren. Aber wir leben anders. Diese Stelle habe ich letztes Mal auch schon gelesen. Ich wiederhole sie nochmal und füge noch ein paar Verse dazu. Epheser Kapitel 5. Wo einfach diese Gegenüberstellung wieder deutlich wird. Ich lese ab Vers 5, Kapitel 5, Vers 5. Denn das sollt ihr wissen. Schaut mal, auch ein Beispiel. Wir Gläubige, die wir dem Wort Gottes vertrauen und es lesen, Wir sind Wissende. Die anderen, die das Wort Gottes nicht lesen, wissen nicht. Wir wissen, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Lasst euch nicht mit leeren Worten verführen. Och, der liebe Gott, der wird schon sein Auge zudrücken. Denn um dieser Dinge willen, die eben genannt wurden, Unreinheit, Unzucht, Habsucht, Götzendienst, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Der Zorn Gottes, das will man nicht mehr hören heute. Gott ist nur Liebe, gell? Aber der Zorn Gottes steht in der Bibel geschrieben. Über wen kommt der Zorn Gottes? Über die Söhne, die ungehorsam sind. Die das Wort Gottes nicht interessiert. Und jetzt sagt Gott zu uns Gläubigen, so werdet nun ich ihre Teilhaber. Macht das nicht so wie ihr, wie sie. Denn ihr wart Finsternis. Der Reinhard hat es eben gebetet, wie viele Jahre er auch in der Finsternis gelebt hat. Auch ich, 36 Jahre in der Finsternis gelebt. Realität. Jetzt aber hat sich Gott über mich erbarmt, über dich erbarmt, und deshalb ist jetzt etwas anders. Jetzt aber sind wir Licht im Herrn. Jetzt sind wir Söhne Gottes. Jetzt sind wir Geliebte Gottes. Gerechtfertigte Menschen. Und die werden jetzt aufgefordert, nicht die anderen. Die werden aufgefordert, wandelt als Kinder des Lichts. Lebt ihr jetzt anders, wie ihr früher gelebt habt? Und da gibt's ganze Abschnitte in der Bibel, die uns zeigen, guck mal, früher haben wir so gelebt und jetzt leben wir anders. Und jetzt kommt eine Auswirkung, jetzt haben wir den Geist Gottes. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir haben nicht nur die Wahrheit gelesen, sondern wir leben jetzt die Wahrheit aus. Und das ist ein Unterschied zu den Menschen, die Wahrheit nicht kennen. Und dann prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Als Ungläubige habe ich doch niemals darüber nachgedacht, was möchte der Herr Jesus, was ich tun oder sagen soll. Nicht ein einziges Mal. Aber jetzt, nachdem ich im Licht bin, sollte mein Leben darin bestehen, bei allem, was ich tue oder nicht tue, bei dem, was ich rede oder nicht rede, zu prüfen, ist das dem Herrn wohlgefällig. Das ist ein Unterschied. Es geht heute um ganz klare Unterschiede zwischen diesen zwei Gruppen. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Natürlich bin ich am Arbeitsplatz mit Ungläubigen zusammen. Natürlich begegne ich täglich Menschen. Aber ich lebe nicht so wie sie. Ich nehme nicht Anteil an dem, was sie tun. Und manchmal ist es auch notwendig, dass wir etwas aufdecken, was sündig ist. Vielleicht helfen wir dem anderen, dadurch zu erkennen, dass er ein Problem nicht mit mir, sondern mit dem lebendigen Gott hat. Warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig? Warum ist unser Lebenswandel, den wir führen, so wichtig? Als Jesus Christus auf die Erde kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, haben die Menschen damals nicht nur Worte gehört, sondern auch gesehen, wie er gelebt hat, wie er reagiert hat auf die Anschuldigungen, auf die Kreuzigung. Und beides zusammen war Licht. Er war das Licht in einer finsteren Welt. Gott hat ihn gesandt, der Vater hat ihn gesandt, um diese finstere Welt zu erleuchten. damit diese Menschen, die auf dem Weg in die Verdammnis sind, dadurch Licht bekommen, damit sie gerettet werden konnten. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur, dass er nicht mehr da ist. Er hat dich und mich hinterlassen, damit wir jetzt hineinleuchten können in die Finsternis. Deshalb ist dieser Abschnitt, den wir jetzt gerade lesen, so entscheidend wichtig. So viele Menschen lesen niemals eine Bibel. Aber du und ich können eine aufgeschlagene Bibel sein. Die Menschen können bei uns etwas lesen, was übernatürlich ist, oder? Weil wir anders reagieren können wie die anderen. Und wann wird es sichtbar? Wenn du angegriffen, beleidigt wirst, wenn es dir Hundeelend geht, wenn du völlig am Boden zerstört bist, genau dann sehen sie am deutlichsten, dass du jemand hast, den sie nicht haben. Dass du einen jemand hast, nicht etwas. Du hast jemand, den sie nicht haben. Wir haben einen Frieden, den sie nicht kennen. Wir haben eine Freude, die übernatürlich ist. Wir haben Frieden, der allen Verstand übersteigt. Soll ich weitermachen? Merken wir den Unterschied? Ich glaube, ihr glaubt mir, dass ich auch schon am Boden zerstört war, oder? Aber es geht jetzt darum zu begreifen, diese Finsternis braucht Licht. Nicht mein Licht, sein Licht. Und jemand, der das verstanden hat, der prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und jeder hier drin, der wiedergeboren ist, der hat schon versagt. Jeder hat schon versagt. Aber wie wunderbar, dass bei ihm Vergebung ist. Und diese Vergebung kennt der, der ihn nicht hat, auch nicht. Was sind die Kennzeichen der Menschen, die Christus nicht kennen? Was sind die Kennzeichen von Menschen, die Christus kennen? Die einen wachen und die anderen schlafen über diese Dinge. Die einen sind nüchtern und die anderen sind betrunken, berauscht. Und deshalb leben sie unterschiedlich. Die, die nicht wachen, die merken doch gar nicht, wie sie leben. Sie merken doch gar nicht, was in ihrer Umgebung wirklich vorgeht. Und die, die wachsam sind, die achten darauf, was tue ich gerade? Wie lebe ich gerade in diesem Moment? Die wachsam sind, die merken, wie diese Welt immer unruhiger wird, immer mehr Angst bekommt. Aber die wachsam sind, die gehen zum Herrn und lassen sich dort wieder trösten und den Frieden schenken. Sie merken nicht, die anderen, dass das plötzliche Verderben sie überfallen wird. Wir sind so wach, dass wir wissen, der Herr kommt jetzt in der näheren Zukunft wieder auf diese Erde. Und vorher wird er uns holen. Die anderen, die sind berauscht, nicht nur mit Alkohol und Rauschgift. Die Welt ist nicht nur berauscht mit Alkohol und Rauschgift, oder? Sondern sie sind berauscht zum Beispiel von den modernen Medien. Wir haben gestern gehört von KI, das ist ja unfassbar. Was die Welt schon zustande bringt, sind wir davon berauscht? Oder sind wir nüchtern? Sind wir berauscht von den Events und den Herrlichkeiten dieser Welt? Oder sind wir ergriffen von Jesus Christus und seinem Wort? Das ist der Unterschied. Und wenn du und ich wirklich bereit sind, den Weg des Herrn zu gehen, dann ist es eins klar programmiert. Ist unvermeidbar. dass wir dadurch in einen geistlichen Kampf hineinkommen, oder? Dass wir da deshalb angegriffen werden, angefeindet werden. Ich weiß noch genau den Tag nach meiner Wiedergeburt, wo ich in die Schule wieder bin, am Montagmorgen die Treppe hochgelaufen bin. Da läuft mein bester Freund mir entgegen, steht direkt vor mir und sagt: Wolfgang, was ist mit dir? Sag ich: Warum? Was soll mit mir sein? Deine Augen leuchten so. Ein wunderbarer Augenblick, oder? Und schon habe ich gesprochen davon, ich bin jetzt gerettet. Ich bin jetzt ein Kind Gottes und ich weiß nicht, was ich alles sagte. Die Reaktion, die war leider nicht ganz so gut. Ab dem Moment bestand eine Feindschaft von ihm zu mir. Er wollte mit mir nichts mehr zu tun haben. Ist doch normal, oder? Ein Stück weit normal. Deshalb noch einmal Thessaloniker Brief jetzt, Kapitel 5, Vers 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wir brauchen eine Waffenrüstung. Wenn wir zum Tag gehören, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, dann wird der Feind etwas dagegen haben, dass wir das Leben, was hier geschrieben steht. Und deshalb brauchen wir einen Brustpanzer. Im Kampf muss man sich schützen, ne? Wenn die Pfeile fliegen, wenn der Feind angreift. Und der Panzer, der Brustpanzer, der schützte doch zum Beispiel das Herz. Was bedeutet unser Herz? Dort, wo wir uns ganz dem Herrn weihen, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Dort, wo jemand sich ganz dem Herrn zur Verfügung stellt, gibt's Angriffe. Und dort in diesem Herz, wo meine Liebe zum Herrn begonnen hat, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Liebe erfahren, richtige Liebe, göttliche Liebe. Und wenn ich jetzt den Herrn von Herzen liebe, muss ich mich ganz schön schützen. Der Feind zielt genau darauf ab, mich von der Liebe des Herrn wieder zu trennen. Er will meinen Glauben wieder erschüttern. Den Glauben zu wem? Nicht auf was. Zu wem? Zu dem Gott, der allmächtig ist. Wir haben am Donnerstag im Hauskreis über El Shaddai gesprochen. Da steht der Allmächtige. Aber dieser allmächtige Gott, der hat nicht nur die Macht, mein Leben in seiner Hand zu bewahren, er hat sogar die Macht und die Souveränität darüber, die ganze Weltgeschichte zu lenken, wie er will, die Politiker, egal wer sein mag. Glaub an wen? An diesen allmächtigen Gott, der gleichzeitig wie eine stillende Mutter ist. Das bedeutet das Wort Shaddai. An wen glaube ich? An den, der alle Zeit genügt. Die Mutterbrust genügt. Darf ich das so ausdrücken? Braucht ein Baby mehr? Braucht ein Baby mehr? Glaube an wen? Merken wir den Unterschied zu den Menschen dieser Welt, die das nicht haben? Das hat der Ungläubige nicht. Wie reich sind wir eigentlich, wir Christen? Wir glauben an den Allmächtigen, der in allem genügt. Wir brauchen nicht etwas. Wir brauchen jemand. Wir brauchen nicht den Segen Gottes, sondern den, der segnet. Deshalb brauchen wir eine Waffenrüstung, damit wir auch richtig denken, der Helm. Natürlich geht es hier um die Hoffnung. Hoffnung ist für uns immer in die Zukunft gerichtet. Und genau das ist jetzt der Text 1. Thessaloniker wieder. Es geht um eine Zukunft. Wo werden wir denn die Zukunft verbringen? Wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Damit tröstet einander in den schweren Zeiten. Wenn wir richtig denken, werden wir nicht mitgerissen mit dem Zeitgeist dieser Welt. da braucht man Helm dazu. Ein Herz, das geschützt ist, die Liebe zum Herrn. Und das Vertrauen darauf, dass er nur gute Wege mit uns geht. Und das spornt uns an. Genau das spornt uns an, im Licht zu wandeln, als Söhne des Lichts zu wandeln. Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Geschwister, was geht jetzt in euch vor? Was denkt ihr darüber? Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Nicht zum Zorn, sondern zum Heil. Die ganze ungläubige Welt, und das sage ich nicht leichtfertig, die ganze ungläubige Welt wird ein plötzliches Verderben überfallen, oder? Ganz plötzlich, völlig unerwartet. Früher stand du und ich ganz genauso unter dem Zorn Gottes, unter dem Zorngericht, unter dem Verderben. Und jetzt? Und jetzt? Besitzen wir das Heil. Wie oft hören wir das? Wie oft lesen wir das? Und unser Herz bleibt völlig kalt. Hat es dein Herz schon mal ergriffen, dass ich zum Heil bestimmt bin? Hat es sich deshalb schon einmal auf die Knie getrieben und voller Dankbarkeit und Freude hast du den Herrn dafür angebetet? Oder haben wir uns schon gewöhnt an diese wunderbare Heilstatsache? Und wenn dich das ergreift, dass du zum Heil bestimmt bist, dann müsste dein Lebenswandel das zum Ausdruck bringen. Oder? Bestimmt zum Heil. Gibt es eine größere Botschaft wie diese? Können wir das hören und lesen, einfach so als Routine? Schaut mal, das sind die zwei Seiten des Evangeliums, oder? Heil, Verdammnis, sind die zwei Seiten. Steht eindeutig wiederholt in der Schrift. Komm, ich lese, was der bekannteste Vers der Bibel. Was meint ihr?
Johannes 3,16.
Gut. Was steht da?
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, das ist die Einschränkung, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben.
Also was möchte Gott? Dass alle gerettet werden. Damit jeder, aber es geht nur durch den Glauben. Ja, was ist die andere Seite? Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das sind die zwei Seiten des Evangeliums. Und deshalb meine ich, es ist gut und wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen, was ist mit denen, die nicht glauben? Was ist mit denen? Der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Und an der Stelle habe ich gedacht, guck mal, Wolfgang, du selber hattest 36 Jahre genau diesen Zorn Gottes verdient. Ich hatte 36 Jahre lang den Zorn Gottes verdient. Warum? Weil ich ein Sünder bin. weil ich getrennt war von ihm, weil ich ein Gottloser war. Gottlos, frei von Gott. Deshalb hatte ich auch den Zorn Gottes verdient. Aber dieser Gott liebt den Sünder. Von Ewigkeit her habe ich dich geliebt. Und weil er ihn liebt, hat er einen Ausweg gefunden. Der heilige Gott musste die Sünde richten. Und er hat sie gerichtet an seinem einzigen geliebten Sohn, hat er ihn gerichtet, damit ich frei ausgehen konnte. Das heißt, was ich verdient hatte, habe ich nicht bekommen. Und das, was ich nicht verdient hatte, habe ich bekommen. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und das müsste uns doch motivieren, anspornen, ein Leben zu führen, das deutlich zeigt, dass Jesus Christus mein Herr ist und mein Retter ist. Damit die anderen dadurch angesteckt werden, auch das zu glauben, was ich glaube. Damit sie nicht verdammt werden. Römer 1, Vers 18. Das stand über meinem Leben, so wie über deinem Leben. Gott ist Liebe, aber hier steht auch, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wie deutlich sieht man das heute? Die eine Seite, Gottes Zorn wird sich an aller Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit erweisen. Denn es gibt heute genauso wie damals Menschen, die die Wahrheit des Wortes Gottes, durch ihre Ungerechtigkeit aufhalten. So war ich auch und du auch. Ist uns bewusst, was dieser Zorn Gottes bedeutet? Was bedeutet dieser Zorn Gottes? Seit Adam und Eva das Paradies verlassen hatten, liegt der Zorn Gottes über allen Menschen. Ein Beispiel. Zur Zeit Noahs hat Gottes Zorn etwas getan. Die ganze Menschheit war verderbt, so steht's geschrieben. Es gab nur einen, der Gnade fand vor Gott, es war Noah und seine Familie. Und jetzt geht dieser liebende Gott hin und lässt einen Kasten bauen. Ob es jetzt 120 Jahre waren, stellen wir mal dahin. Aber sehr lange, ich habe sie gerade gesehen, vor kurzem, vor ein paar Wochen. Der Nachbau natürlich nicht das Original. Aber dieser Kasten, der war nur 60% gefüllt. Ja, warum nur 60%? Schätzungsweise. Gott wollte die Menschen damals retten. Den Menschen, der gegen Gott gelästert und gesündigt hat. Aber im Petrusbrief heißt es, sie weigerten sich, in den Tagen Noahs zu glauben. Das war das Problem. Noah hat gepredigt, es kommt ein Gericht. Und ich stehe heute Morgen hier und sage, es kommt ein Gericht. Glaubst du das? Noah predigte, die ganze Welt wird überflutet werden. Die Menschen haben vielleicht sogar dem Noah geholfen zu bauen und haben gedacht, der hat schon einen großen Glauben. Schon beeindruckend. Aber sie sind nicht durch die eine Tür gegangen. Und deshalb hat Gott alle vernichtet. Der Zorn Gottes hat sich geoffenbart in dieser Zeit. Sodom und Gomorra, das zweite Beispiel, ne? So, jetzt, was kommt auf uns zu? Auf uns Gläubige kommt zu die Entrückung. Und ich freue mich darauf. Ihr auch? Ich möchte gerne entrückt werden. Ich möchte nicht unbedingt sterben. Aber wenn ich sterbe, werde ich trotzdem entrückt. Schon keine Frage, ne? Aber es wäre ja wunderbar, jetzt hier stehe hier und jetzt bin ich weg. Und ihr auch, oder? Aber was kommt auf die anderen zu? Lesen wir mal eine Bibelstelle. Zephania, Kapitel 1. Hier spricht auch Zephania vom Tag des Herrn, genauso wie im Thessalonikerbrief. Da steht in Vers 2, das kommt noch auf uns zu, das ist Zukunft. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh, ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen. Und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht Gott der Herr. Ist keine schöne Botschaft, oder? Aber das kommt drauf sie zu. Und Geschwister, jetzt, ich muss es immer wieder jetzt wiederholen, deshalb ist es so wichtig, dass wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dass wir uns dass man uns erkennen kann, dass wir Söhne des Lichtes sind, Söhne Gottes sind. Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich springe einmal auf 17, da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten am Tag des Zorns des Herrn und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Huh, ist das eine frohe Botschaft? Ja, es ist eine frohe Botschaft für den, der glaubt. Er glaubt nämlich zwei Dinge, dass in Christus die Rettung ist und dass alle anderen, die nicht glauben, das erleben werden. Offenbarung, Kapitel 6. Wo der große Kollaps beschrieben wird im sechsten Siegel, wie reagieren die Menschen darauf, die das erleben? Die Sterne fallen vom Himmel, der Himmel wird zusammengerollt wie eine Buchrolle und dann kommt Vers 15 und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen, die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen, aber auch alle Knechte, alle Freien verbargen sich in den Klüften, in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns. Vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag des Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Geschwister, wie groß steht die Erlösung vor uns? Wie groß steht das Heil vor uns, das zu dem wir bestimmt sind? Merken wir eigentlich, was auf die anderen wartet? In Offenbarung zum Beispiel steht Kapitel 16 noch, dass sie die Menschen, die das erleben werden, ihre Zunge zerbeißen werden vor Schmerzen. Aber sie taten nicht Buße. Das ist ihr Problem. Nochmal, das sind ja nur ein paar ganz wenige Stellen, die das gegenüberstellen. Die einen, die gerettet werden, und die anderen, die nicht gerettet werden, weil sie sich weigerten zu glauben. Und merken wir dabei, wie wichtig es ist, wie wir leben, bevor wir entrückt werden. Und das ist ja noch nicht das Ende für diese Menschen. Viele, viele, viele Milliarden sterben ja bevor das kommt. Aber der Mensch ist bestimmt, einmal zu sterben, dann das Gericht. Und dann wird es das Gericht vor dem weißen Thron für alle Ungläubigen geben, wo die Bücher geöffnet werden und dann werden sie gerichtet werden nach ihren Werken, weil sie nicht geglaubt haben. Und wer nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Warum ist es bei uns anders? Warum leben wir nicht als Gläubige auf diesen Punkt zu? Das steht auch im Thessalonikerbrief. So hat der Thessalonikerbrief begonnen. Der Paulus kam dorthin, um das Evangelium zu verkündigen, und dann steht dieser ganz entscheidende, fundamentale Satz geschrieben im Thessalonikerbrief, Kapitel 1, Vers 9. Paulus berichtet hier, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen Gott, dem wahren Gott, zu dienen. Bitte überlest das nicht. Wir haben uns nicht nur bekehrt von den Götzen. Die Thessaloniker hatten für jeden Bereich des Lebens einen Götzen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen unfassbar viele Götzen haben, von denen ihr Glück scheinbar abhängt, von denen haben sich wegbekehrt, um jetzt etwas ganz anderes zu tun, jetzt nicht mehr dem Teufel zu dienen, sondern dem lebendigen Gott zu dienen. Der Markus hat mir gestern noch ein SMS geschrieben, Wolfgang, bei dir ist bald Halbzeit. Er hat sich noch daran erinnert. Stimmt, dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das ist die Lebenshaltung von denen, die gerettet sind. Der uns aus den und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist und wir das glauben, konnten wir uns bekehren und deshalb wurde der Zorn Gottes, der auf uns lag, von uns weggenommen. Und jetzt freut sich keiner hier drin, gell? Oder doch? Freuen wir uns darüber, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen. Die Wiedergeburt hat uns frei gemacht davon. Das Heil wartet vor uns, auf uns. Ja, was ist denn das Heil? Ja, die Rettung. Der Heiland ist geboren, oder? Der, der das Heil bringt, der mein Leben heil macht von der Sünde. Der ist geboren worden. Der kam auf die Erde, um mich zu erretten. Und jetzt sind wir ein für allemal geheiligt. So steht's im Hebräerbrief. Ein für allemal geheiligt. Das ist ein Kind Gottes, der ganz genau weiß, ich bin gerettet. Und auf mich wartet nur noch das Heil, nicht mehr die Verdammnis. Und deshalb lebt er im Wohlgefallen Gottes. Ich lese eine Stelle noch, Römer 8. Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Er, der Vater im Himmel, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. So schlimm ist Sünde. Es war der einzige Weg, um einen Sünder wie dich zu erretten, weil er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Er hat ihn gerichtet. Der Sohn Gottes hat den Sohn getroffen, damit ich frei ausgehen kann, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, für alle, die glauben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ewige Heil. Und das Mittel der Errettung ist der Glaube an das Evangelium. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Wie dankbar sind wir dafür, dass wir entrückt werden und nicht verdammt werden. Wisst ihr, was bei den Thessalonikern steht als Antwort? Zweimal. Darum, geht um Kapitel 4, Vers 17, wo es um die Entrückung ging, da ging es ja um die Entrückung der Lebenden und der Toten. So tröstet nun einander mit diesen Worten. So tröstet nun, Wenn ihr das wisst, so tröstet nun. Hier steht, darum ermahnt einer einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ich weiß nicht, wer über den Vers schon mal grundlegend nachgedacht hat. Die Thessaloniker taten es. Die haben sich gegenseitig getröstet in den schweren Zeiten, wo sie verfolgt wurden. Denkt dran, es gibt die Entrückung, da wird der Schmerz, das Leid, das Elend und all das, was du erlebst, vorbei sein. Hier steht, darum, weil ihr genau wisst, ihr auf euch wartet das ewige Heil, darum macht es. Ermahnt einander, tröstet einander, ermutigt einander, spornt einander an. Einer soll den anderen aufbauen, erbauen. Und ihr Thessaloniker macht es ja schon. Ja, die Thessaloniker, die sind ja ganz einfach, gell? Die wohnen ja alle in der gleichen Stadt. Wir wohnen ja ganz weit auseinander. Stimmt das? Wie viele Menschen lebten in Thessalonich? 100.000. Und Paulus schreibt an eine Gemeinde, gell? Nicht an fünf. An eine. Ja, wo warten die? Vielleicht im Zentrum? Vielleicht irgendwo am Rand? Manche hatten es ganz nah. Aber andere, die sind bestimmt Stunden unterwegs gewesen, um dorthin zu kommen. Wie viel Mal? Steht nicht da. Aber die haben einander geliebt. Die haben miteinander den Weg gegangen. Die waren füreinander da. Die haben miteinander Freude und Leid geteilt. Die haben sich gegenseitig getröstet. Das Einander ist ein Zentrum des Thessalonikerbriefes. Obwohl sie Stunden auseinander lagen, sollten wir davon etwas lernen heute? Geschwister, wir brauchen einander. Die Menschen dieser Welt da draußen, die leben im Individualismus, die haben niemand. Wir haben jemanden, den Herrn, der uns verbindet. Und Geschwister, wie wichtig ist uns eigentlich, den anderen zu ermutigen, den anderen anzuspannen, dass der andere erbaut, ja, wie wird denn der andere erbaut? Durch mich? Wisst ihr, was eigentlich da nicht steht? Was steht denn nicht in dem Vers? Da steht nicht, dass die Gläubigen alleine, einsam ihren Weg gehen. Steht nicht da, oder? Da steht nicht, tröste dich selber, erbaue dich selber. Steht nicht da, oder? Was steht da? Darum, weil wir alle miteinander im Besitz sind des ewigen Heils und es gar nicht leicht ist, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Deshalb brauchen wir einander. Deshalb brauchen wir den Trost des anderen. Brauche ich auch Trost? Muss ich auch erbaut werden? Guck mal, dein Lebensvorbild, das, was du lebst, kann mich erbauen, kann mich trösten. Guck mal, obwohl du in so großer Not bist, lebst du trotzdem das. Das kann für mich, Gläubiger, ein Ansporn sein. Aber dazu müssen wir uns sehen. Und denkt wirklich mal drüber nach. 100.000 Menschen in einer Stadt. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Durchmesser war damals, zu der Zeit. Und ich weiß nicht, wo die Gemeinde war, aber einige hatten es ganz schön weit. Und jetzt denken wir mal darüber nach, wie oft wir an uns denken. Aber wir sollen an die anderen denken. Das ist Christsein. An die anderen. Jesus Christus kam für andere, nicht für sich selber. Christus hat anderen gedient. Er hat anderen gelehrt. Er hat anderen etwas vorgelebt. Das ist unsere Aufgabe. Eine allerletzte Bibelstelle. Malachi. Kapitel 3. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, der werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, schon wieder das Aber, gell? Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Heerscharen. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes, das ich auf dem Berg auf Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzung und Rechte. Siehe, ich sende euch die Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder zu ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein, und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Das ist nur ein Bild. Ein Bild, auf uns wartet die ewige Herrlichkeit. Und auch wir haben sozusagen die Schriften oder die Propheten, so wie ein Elia, der uns von diesem Tag des Herrn berichten wird. Aber wie sehr dürfen wir uns freuen, dass wir nicht unter dem Gericht sind, nicht unter der Verderbnis sind, nicht unter der Verdammnis sind, sondern wir sind bestimmt zum Heil. Wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Was leben wir? Und ein Leben im Licht bedeutet, den Herrn im Zentrum zu haben und bei allem, was wir tun, ihn zu fragen: Was möchtest du, dass ich tun soll? Amen.